Arbeit und Liebe sind nicht verwerflich. Aber wenn das Irdische zum Himmlischen wird, bleibt kein Platz für Gott. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Lasst euch von Michael Herbst hineinnehmen in das Gleichnis aus Lukas 14.
Wir hören das Evangelium für diesen Sonntag aus dem 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Jesus aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Bitte dich entschuldigen. Und der Zweite sprach, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Bitte dich entschuldigen. Und der Dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Liebe Gemeinde, sich richtig zu entschuldigen, ist eine große Kunst. Schüler und auch Studenten sind manchmal ganz gut da drin. Ein originelles Angebot wäre zum Beispiel, Entschuldigung, aber die Straßenbahn hatte einen Platten. Und die Revanche des Physiklehrers könnte dann lauten, na Hans-Christian, hatte ihr Fahrrad mal wieder Verspätung? Aber wahre Weltmeister im Entschuldigen sind Eltern, die kreativ und immer wieder Entschuldigungen für ihre Sprösslinge schreiben müssen. Ich habe eine kleine Auswahl mitgebracht. Es fängt ganz langweilig an, damit wir sehen, wie man es nicht machen sollte. Also einfach ein Verweis auf einen grippalen Infekt, das mag nicht so recht überzeugen. Schon besser ist dagegen dies hier von Alt-68er zu Alt-68er. Lieber Hans-Dieter, zu unserer Zeit haben wir abgeklemmt, um gegen Faschismus und Vietnamismus zu demonstrieren. Wir waren immer auf der richtigen Seite. Nur bei den Frauenrechten haben wir übertrieben. Mein Sohn konnte nicht kommen, weil er Star Wars sehen wollte. Nimm's ihm nicht krumm. Seine Generation hat keine Visionen. Da haben auch wir versagt, als Eltern und Lehrer. Dein Bernd Eberhard. Gar nicht übel. Noch besser ist der hilfesuchende Ruf einer Mutter an eine Referendarin, in dem die Entschuldigung gleichsam abtaucht. Verehrte Frau Referendarin, Tobias ist in letzter Zeit fürchterlich unkonzentriert. Er träumt die ganze Zeit verzückt vor sich hin und starrt ins Leere. Er vergisst, den Müll runterzubringen. Er vergisst zu essen. Er vergisst, ihren Unterricht zu besuchen. Vielleicht ist er verliebt. Doch mit mir möchte er nicht darüber sprechen. Da Sie eine so bewundernswerte Frau sind und doch einen so guten Draht zu ihm haben, seien Sie bitte nachsichtig. Und vielleicht laden Sie ihn bei Gelegenheit zu einem Vanilleeis ein, um mit ihm zu sprechen. Ihre Silvia Peter. Also, sich zu entschuldigen ist wirklich eine große Kunst. Um solche Entschuldigungen geht es auch in der Geschichte, die Jesus einmal bei einem Essen in gutem Hause erzählte. Er erzählt die Geschichte eines großen Festmahls, eines Banketts, bei dem dummerweise die Gäste nicht erschienen. Sie entschuldigen sich, mehr oder weniger kreativ. Diese Geschichte ist so glasklar, dass sie sich eigentlich fast von selbst versteht. Also fangen wir gleich an. Aus der Sicht der Menschen. Garstige Gäste. Ein erster Gedanke. Ein Mensch feiert ein Fest. Wir erfahren nicht warum, aber es wird von langer Hand vorbereitet. Viele sind eingeladen und sie wissen, dass sie eingeladen sind. Der Gastgeber hat es ihnen sehr früh mitgeteilt. Nun wird der Saal geschmückt. Die Tische werden gedeckt, nur das Beste für die Gäste. Der Wein wird gekühlt, aus der Küche steigt Bratenduft empor, frisches Brot kommt aus dem Ofen. Der Gastgeber freut sich. Er möchte seine Gäste so richtig verwöhnen. Es soll ein wunderbarer Abend werden. Einfach mal den Alltag unterbrechen, essen, trinken, reden. Vielleicht ein paar alte Lieder singen, auf Geschichten hören, alte Freundschaft erneuern. Mal wieder mit den Nachbarn reden. Es wird bestimmt schön. Ein Abend, den keiner so bald vergisst. Jetzt müssen sie nur noch kommen. Die vielen, die frühzeitig geladenen, die lieben Freunde, die guten Nachbarn. Aber sie kommen nicht. Einer nach dem anderen sagt ab. Höflich, aber bestimmt. Nein, du, ich kann nicht. Ich habe gerade Stress in der Firma. Ich muss einfach dranbleiben, damit am Ende des Jahres der Umsatz stimmt. Tut mir leid. Oder du, ich habe da ein neues MacBook, das muss ich in Gang bringen, damit zum neuen Semester alles läuft. Tut mir leid. Du, ich bin gerade frisch verliebt. Versteh bitte, wir brauchen Zeit. Tut mir leid. Du, das Haus. Wir machen ja alles selbst, weißt du, ich kann nicht. Ich muss gucken, dass die Kacheln im Bad verlegt werden. Tut mir leid. So sagt einer nach dem anderen ab. Sind es schlechte Gründe, die sie vorbringen? Ist es unmoralisch oder böse, unchristlich oder niedrig, sich um das Geschäft zu kümmern, der Liebe Zeit zu gönnen, ein Haus zu bauen oder sich einen neuen Computer zu erobern? Ist das böse, schlecht, unchristlich? Nö, eigentlich nicht. In der Geschichte, wie Jesus sie erzählt, geht es um Acker, Ochs und Ehefrau. Es geht um Arbeit und Liebe. Den Acker bebauen, nach dem Weib Sehnsucht haben. Genau das, was Adam und Eva aufgetragen wird, das ist das menschliche Leben. Arbeit und Liebe, Beziehungen und Beschäftigungen. Alles okay. So soll das sein, auch bei uns. Arbeite ich, dann soll ich es ernst nehmen. Liebe ich, dann braucht die Liebe Pflege. Warum also ist das ein Problem? Aus zwei Gründen, liebe Gemeinde, aus zwei Gründen. Der eine steckt ein bisschen versteckt in der Geschichte. Übersetzt man wörtlich aus dem Griechischen, heißt es beim ersten Gast, also dem mit dem Acker, ich habe einen Zwang. Ich stehe unter einem Zwang, den Acker zu besehen. Das Gute wird zum Zwang. Nicht der Mensch hat den Acker, der Acker hat den Menschen. Nicht ich tue Arbeit, die Arbeit führt mich am Gängelband und von der Liebe. Von der Liebe erwarte ich das Höchste, das Größte, ich vergöttere sie, indem ich höchste Erwartungen an das arme Menschenkind richte, das ich liebgewonnen habe. Lasst uns hier einen Moment bleiben. Das bedeutet doch, dass das Gute uns zum Fluch werden kann. Es bedeutet, das Leben in den geschöpflichen Ordnungen von Arbeit und Liebe kann uns völlig entgleiten. Es wird zum Höchsten, zu dem, woran ich mein Herz hänge. Und dann verkehrt es sich vom Segen zum Fluch. Dann hält uns der Zwang in seinen Krallen. Nehmen wir das Beispiel Arbeit. Ich sag's mal provokativ und ihr müsst mir auch nicht folgen. Für Männer und inzwischen auch für Frauen ist Arbeit zum Höchstwert geworden. Wer nicht erwerbstätig ist, ist nichts. Alles andere ist entwertet zugunsten des Höchsten. Der eigene Job mit regelmäßigem Einkommen und Aufstieg. Arbeit als Erwerbstätigkeit wird Zwang, wird höchstes Gut. Frauen brauchten in den 1970er Jahren in der Bundesrepublik noch eine Genehmigung ihres Mannes, berufstätig zu sein. Das ist Gott sei Dank vorbei. Frauen haben aufgeholt, sie machen Karriere und das ist ganz prima, aber es kann auch umkippen. Aus Freiheit kann Zwang werden. Wehe, wer sich nun entscheidet, und zwar egal, ob Mann oder Frau, eine ganze Zeit lang nur für die eigenen Kinder da zu sein, Glück und Last der Erziehung selbst zu tragen und anderes dem nachzuordnen, wer das tut, noch einmal, Mann oder Frau, muss ich rechtfertigen. Aus Freiheit wird Zwang. Vergessen haben wir längst, dass Kinder nicht nur Bildung, sondern vor allem Bindung brauchen. Entschuldige, aber mein Job, es geht nicht anders. Tut mir leid. Oder das Beispiel Liebe. Hier wird's noch ein bisschen schwerer. Ist Jesus gegen Liebe? Keineswegs. Gott segnet das Zusammensein von Mann und Frau, weil er sich daran freut. Die Liebe ist die schönste seiner Erfindungen. Aber auch hier, mache ich den Menschen, den ich liebe, zum höchsten Gut, erwarte ich Übermenschliches von ihm? Höchstes Glück, letzte Hingabe, tiefste Zufriedenheit? Dann stehe ich am Ende mit leeren Händen da. Überzogene Glückserwartungen lassen Ehen scheitern. Wenn der andere nicht Mensch sein darf, sondern Gott sein muss, geht es schief. Darf meine Liebste Mensch sein, ist es viel leichter. Sonst wird aus Liebe unbarmherzige Erwartung und aus unbarmherziger Erwartung tiefer Frust. Das war der eine Grund. Das Vorletzte wird zum Letzten. Wird aber das Vorletzte zum Letzten, dann leidet es Schaden. Es tut ihm gar nicht gut, nicht mehr das Vorletzte sein zu dürfen. Es überhebt sich, wenn es das Letzte, wenn es Gott sein muss. Aber nun das andere, warum kann das Gute uns zum Fluch werden? Nun, es ergibt sich fast aus dem Ersten. Machen wir das Irdische zum Himmlischen, den Menschen zum Gott, dann bleibt für den Himmel kein Platz und für Gott kein Raum. Tut mir leid, Gott, aber deine Einladung ist einfach nicht so spannend wie mein Job, die neue Liebe, das MacBook oder das Haus. Auf dich hören? Mit dir feiern? Sorry. Tut mir leid. Die so viel Gutes haben, haben es schwer mit Gott. Ich habe, ich gehe, ich bitte, ich kann nicht, ich habe. Kein Platz für Gott. Übrigens eine kleine Randnotiz. Die Leute in der Geschichte haben schon sehr lange die Einladung zum Festmahl. Und nun wird sie ihnen noch einmal zugetragen, sodass sie wirklich kommen könnten. Und das ist doch ein schönes Bild für die Taufe von Kindern. Als Kind getauft zu sein, das heißt, ich habe die Einladung zum Festmahl. Ich trage das Ticket in der Tasche. Und irgendwann höre ich selbst den Ruf. Du bist doch eingeladen, jetzt komm. Du bist doch getauft, jetzt glaube. Und viele haben die Einladung, aber sie kommen nicht. Sie sind getauft, aber sie überhören den Ruf. Ein zweiter Gedanke, Gottes Großherzigkeit, erster Teil. Zurück zum Festmahl. Die Außensicht, der Gastgeber sitzt an der Tafel, aber allein. Die Namensschilder stehen auf dem Tisch, aber niemand hat Platz genommen. Die kleinen Geschenke, die der Gastgeber verteilen wollte, liegen unbeachtet am Eingang. Die Speisen werden kalt, die Soßen dick, der Kellner steht auf dem Hof und raucht, der Pianist klimpert eine traurige Melodie. Die Innensicht. Und ich dachte doch, ich wäre ihnen wichtig. Mir sind sie wichtig. Das Herz wird mir schwer. Dunkle Gedanken, schwarze Gefühle im Stich gelassen. Nicht wichtig. Dabei fehlen sie mir so sehr. Dabei habe ich mich auf jeden so gefreut. Dabei wollte ich jeden so verwöhnen und beschenken. Dabei habe ich mich so danach gesehnt, von jedem zu hören, wie es denn so geht. Versteht ihr, liebe Gemeinde, das ist das Herz Gottes. Wir sind eingeladen zum Festmahl, nicht vorgeladen. In englischen Filmen gibt es so ein Spiel, Upstairs und Downstairs, unten und oben. Oben speisen die feinen Leute, unten sitzen die Küchenmädchen, die zum Spülen bestellt sind, der Diener und der Butler, die Kaltmamsell und die Köchin. Niemals, nie und nimmer würden sie daran denken, sie könnten oben mit am Tisch sitzen. Ja, versteht ihr, das ist das Herz Gottes. Er will uns bei sich haben. Er will uns in seiner Nähe wissen. Er sucht Gespräch und Gemeinschaft mit uns. Wir sind die Festgäste. Upstairs. Nicht die niedrige Dienerschaft. Downstairs. Kommen wir, so ist Freude im Himmel. Verweigern wir uns, wird Gott das Herz schwer. Der Himmel, das Reich, wo geschieht, was Gott will, wird immer wieder in der Heiligen Schrift mit einem Festmahl verglichen. Der Himmel, wo Gott regiert, ist eine lange, lange Tafel, an der gesungen und gelacht, gegessen und getrunken wird. Der Himmel ist eine lange, lange Tafel, wo irgendwo an einem Platz schon dein und mein Name steht. Auf einem schön beschriebenen Namensschild. Reserviert. Für dich und mich persönlich. Der Himmel ist der Ort nach den Herzen Gottes, und das Herz Gottes will nur mit uns zusammen sein. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, sehen wir, dass es Gott um eines geht, wie sehr er sich nach uns sehnt. Wir sind dazu erschaffen, mit ihm zusammen zu sein. Dazu kam er runter, Weihnachten. Dazu ging er ans Kreuz, Versöhnung. Darum besiegte er den Tod, Ostern. Darum kam er noch einmal als Heiliger Geist in unser Herz, Pfingsten. Darum kommt er wieder, Himmel auf Erde, die wiederkommt. Es ist, als wollte er täglich sagen, ich möchte diesen Tag mit dir verbringen. Sprich doch mit mir. Lass dir helfen. Lass dich leiten. Komm an meinen Tisch. Wenn wir Abendmahl feiern, ist das wie ein Vorgeschmack auf den Himmel. Koste schon einmal ein Stück Himmel, sagt Gott. Hier, Himmel, für dich gegeben. Hier, Gottesgemeinschaft, so eng und nah wie möglich, für dich geschenkt. Darum feiern wir Abendmahl. Kommt, es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie sehr sich Gott nach euch sehnt. Wenn wir dann eine gastfreundliche Gemeinde werden und gerne miteinander und mit Gästen essen, dann spielen wir ein Stück Himmel nach. So soll es sein. Menschen versöhnt an einem Tisch, der Herr noch unsichtbar in ihrer Mitte. Es ist der Sinn unseres Daseins, bei Gott sein, beieinander sein, versöhnt und vertraut. Aber sie damals wollten ja nicht. Sie haben abgesagt, sie haben sich entschuldigen lassen. Was macht das mit Gottes Herz? Von seinem Zorn ist die Rede, und das ist nicht leicht zu hören. Aber Gott ist nicht ein leicht unterkühlter, gefühlsgestörter Neurotiker. Gott hat starke Empfindungen, das lesen wir in der Bibel. Aber sein Zorn ist auch nicht blinde Wut. Zorn ist die Kehrseite seiner Liebe. Zorn ist Schmerz, in den ich komme. Zorn ist sein Nein zu dem, was wir ohne ihn alles so anstellen in der Welt. Zorn ist Trauer über unseren Weg, der ohne ihn ins Dunkel fiel. Was aber macht der Zorn mit Gottes Herzen? Nun, das ist der letzte Teil des Gleichnisses. Also, Gottes Großherzigkeit, zweiter Teil. Gott disponiert um. Er gibt sein Fest nicht preis. Keinesfalls. Aus Zorn wird ein Neuanfang. Kommen die drinnen nicht, geht es eben nach draußen. Wollen die Getauften nicht? Nun, herzlich willkommen, ihr Ungetauften. Wollen die Habenden nicht? Prima, seid willkommen, ihr Habenichtse. Gott gibt doch sein Fest nicht preis. Wo kämen wir denn hin? Und jetzt müssen wir den Knecht ins Auge fassen. Der hat ziemlich viel Stress. Was er tut, wird im Zeitraffer erzählt. Er läuft hierhin und dorthin, er trägt gute Nachrichten zu den Gästen und er trägt schlechte Nachrichten zum Gastgeber. Er hört dort Entschuldigungen und er erlebt hier Zorn. Er muss wieder raus. Zuerst läuft er ins Städtchen und lädt ein, wen er trifft, läuft zurück zum Festsaal und sieht, dass immer noch Plätze frei sind. Er weiß schon, was ihm droht. Er muss wieder raus. Jetzt aus dem Städtchen raus, auf die Landstraßen. Das ist so ein bisschen wie in Pommern. Alle 20 Kilometer ein paar Häuser. Aber auch die müssen kommen. Das Haus soll voll werden. Zu seinem Pech war der Gastgeber nicht so leicht zufriedenzustellen. Er würde nicht sagen, es kommt doch auf die Zahlen nicht an. Sein Chef ist der mit den ganz großen Herzen. Keiner soll fehlen. Jeder ist eingeladen. Besonders die, die es schwer haben im Leben. Besonders die, die sich nie träumen ließen, zu einem Festbankett eingeladen zu sein. Weil selbst McDonald's für sie schon unerschwinglich wäre. Es steckt eine tiefe Menschenkenntnis in den Worten von Jesus. Die viel haben, haben es oft schwer. Die nichts haben, spüren viel eher, welche eine große Einladung sie bekommen. Welche Aufwertung, welche Ehre, welche Anerkennung, welcher Reichtum. Der Chef mit dem großen Herzen will tatsächlich die großen Zahlen. weil jede Ziffer in der großen Zahl ein geliebtes Menschenkind ist. Sein Chef mit dem großen Herzen schickt den Knecht los, und ich bewundere ihn, den Knecht, für seinen stillen Gehorsam. Er jammert nicht, er geht. Er kommt heim, berichtet und geht wieder. Kommt und geht, geht und kommt. Wieder und wieder. Ende offen. Sie hören nicht, dass das Haus voll geworden wäre. Offenbar ist dieses Gleichnis noch gar nicht zu Ende erzählt. Offenbar ist der Knecht noch unterwegs. Offenbar ist die Gemeinde noch gar nicht fertig mit Sammeln. Ein großes Volk zu sammeln. Und vielleicht sind wir der Knecht, der den Geladenen die Erinnerung bringt. Ihr seid doch getauft. Kommt, es ist soweit. Der denen in der Nähe und denen in der Ferne die Einladung bringt. Und besonders die Armen, Mühseligen und Beladenen nicht vergisst. Raus und rein, kommen und gehen, bis der Tisch voll ist. Auch in unserer Gemeinde, wenn wir Abendmahl feiern oder zusammen schmausen. Volle Tische will der Gastgeber, so viele wie möglich an seinem Tisch. Volle Tische. Es ist ein bisschen wie in Afrika. Afrikanische Christen sagen, bei euch Europäern wird Gottesdienst gefeiert, wenn es 10 Uhr ist. Bei uns in Afrika wird Gottesdienst gefeiert, wenn alle da sind. Himmel ist, wenn sie es alle gehört haben und wenn die Plätze an der Festtafel nicht mehr verwaist sind. Das sind wir, der Knecht in der Stadt und auf den Straßen. Gemeinde, die sich ein bisschen weiter raustraut. Grund, warum es uns gibt. Die noch weiter weg sind, zu denen sind wir gesandt. Alle Fantasie, alle Liebe, aller Einsatz ist es wert, damit sie an der Festtafel Platz nehmen können. Darum werden wir Gemeinde für die ganz draußen, die die schönen kirchlichen Einladungen zum Fest nicht entziffern können. Meine Frage ist ganz einfach, so zum Schluss. Nächste Woche ist wieder Gottesdienst. Eine Chance, eine Einladung auszusprechen. Wer soll neben uns sitzen? Wen laden wir ein? Wen wollen wir zum Festmahl Gottes führen? Amen.
Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Predigen pur. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne deine Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Gottes Segen.